Hallo liebe Zuhörer, vorab gibt es eine kurze Info über drei Neuerungen bei Schachgeflüster. Die erste Neuerung ist ein kleines Gewinnspiel am Ende, das heißt also für alle gut zuhören und nach dem Interview nicht direkt abschalten, sondern noch kurz dranbleiben. Die zweite Neuerung ist, dass ich eine kleine Zwischenjingle eingeführt habe, das habe ich abgeschaut von einem neuen Schachpodcast und zwar von Erik van Rehm mit dem Namen Let's Talk About Chess. Das ist übrigens ein toller neuer englischsprachiger Interview-Podcast. Den kann ich euch auch empfehlen. Und die dritte Neuerung ist, dass diese Episode von einem Partner präsentiert wird, und zwar ist das schachtraining.de. Bei schachtraining.de gibt es kostenloses Trainingsmaterial für Schachspieler und Trainer. Also es gibt Schachtraining vom Anfänger bis zum Oberligaspieler. Schaut auf der Webseite vorbei und folgt auf Facebook und Twitter. Auch dort gibt es ein Gewinnspiel für alle Follower. So, jetzt aber in die heutige Episode, und zwar mit einer echten Hamburger Schachlegende. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode von Schachgeflüster und zwar der 40. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein heutiger Gast ist jemand, der sich seit vielen Jahrzehnten um die Popularisierung des Schachs verdient gemacht hat. Vom Heranführen der kleinsten Anfänger an das Schachspiel bis hin zur Bundesliga. Die Gründung der Deutschen Schachjugend und des Vereins Schachbundesliga e.V. sind in großen Teilen sein Mitverdienst. Über sich selbst sagte er 2005 in einem Interview, ich komme aus der Jugendarbeit und mein Herz gehört ihr bis heute. Bis 2017 führte er als Vorsitzender erfolgreich einen der größten deutschen Schachclubs, nämlich den Hamburger SK. Und er war dort nicht nur Vorsitzender, sondern gleichzeitig auch Spieler, Lehrer, Funktionär und gute Seele des Vereins. Hallo und herzlich willkommen, Christian Zickelbein.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung zum Gespräch, Michael.
Ja, gerne. Danke auch an dich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Bei Rentnern ist es ja manchmal so, die haben viel weniger Zeit als Berufstätige, weil sie sich im Hobby voll entfalten. Und bei uns war es ja auch so, dass wir eigentlich schon seit längerer Zeit verabredet waren, aber du hattest zwischendurch nochmal um einen Aufschub gebeten. Welche schachlichen Aktivitäten haben dich denn in den letzten Wochen aufgehalten oder beansprucht?
Ach ja, also wir leben ja in Corona-Zeiten. Das heißt also, der Club war lange Zeit geschlossen und wir mussten ein Online-Angebot aufbereiten. Und das war auch mit meiner Aufgabe, obwohl ich also gerade von diesem Bereich so gut wie gar nichts verstehe. Aber Impulse geben und Anregungen, das war eben dann doch mein Job und das hat also viel Arbeit gekostet. Und außerdem bereiten wir nun auch wieder die Rückkehr ans Brett vor. Es gibt eine Hamburger Herbstrunde, die organisiert werden muss. Wer ist schon spielbereit, wer nicht? Da müssen Mannschaften ausgewählt werden. Wir haben ja in der Hamburger Mannschaftsmeisterschaft über 30 Mannschaften und sind natürlich nicht alle dabei, sondern es sind nur ein paar. Dann gab es die DSOL, die hat mich auch beschäftigt. Also es war viel zu tun und es bleibt auch so.
Ja, das ist ja auch schön. Ja, du hast dieses Jahr im Juni deinen 83. Geburtstag gefeiert, glaube ich, und bist auch immer noch voller Tatendrang, wie man merkt. Hält dich das Schachspielen denn jung?
Ja, vielleicht ist es das wahrscheinlich, ja. Also das erfüllt mich jedenfalls mit Engagement nach wie vor und mit viel Leben. Ich habe viele Kontakte, die im Augenblick natürlich im Wesentlichen per Mail oder telefonisch sind, aber sie sind halt für mich auch wichtig und ich sehe, dass ich also nach wie vor etwas erreiche.
Ja, also das Engagement, das du zeigst, das ist ja auch spürbar dadurch, dass der HSK eben auch so präsent ist in den ganzen Online-Ligen und bei den ganzen Turnieren, an denen ihr teilnehmt und die ihr veranstaltet. Du selbst spielst ja, glaube ich, auch noch, ne? Darf ich dich nach deiner DWZ fragen und nach deinen spielerischen Ambitionen, die du noch hast?
Ambitionen habe ich nicht mehr. Früher habe ich sehr, sehr gerne geblitzt. und auch gut, also für Hamburger Verhältnisse. Ich war in meiner Jugend sogar mal zweimal Clubmeister vor allen möglichen internationalen Meistern, die es damals bei uns gab, bis hin zu Sämisch und Brinkmann und Aarhus und so weiter. Also das war schon sehr überraschend, aber eigene schachliche Ambitionen habe ich eigentlich schon ja mit 18 etwa also aufgesteckt. Ich habe damals in der Jugend also 2-3 Mal die Hamburger Endrunde mitgespielt, also die Hamburger Einzelmeisterschaft U20 und bin mehrfach Zweiter gewesen, aber niemals zur deutschen Meisterschaft gekommen. Dazu fehlte immer ja mehr Disziplin, Selbstdisziplin und etwas mehr Positionsverständnis oder geringere Risikobereitschaft. Ich habe also immer gewaltig auf Angriff gespielt, wenn es nur irgendwie möglich war. Das hat eben zum zweiten Platz gereicht, aber niemals zum ersten. Insofern habe ich dann auch schon aufgehört, im Grunde selbst regelmäßig Turniere zu spielen, sondern habe mich beschränkt eben auf Jugendarbeit. Mit 18 habe ich schon die letzte Jugendmeisterschaft in Hamburg nicht mehr mitgespielt, sondern habe meine Schulschachgruppe an Hanne-Hertz-Schule gegründet.
Ja, ja, da kommen wir auch gleich dazu. Ich muss jetzt aber nochmal nachfragen, Sämisch, das war doch der mit der mit dieser unsterblichen Zugzwangpartie, gegen den hast du selbst gespielt, ja?
Ja, den kannte ich noch gut. Mit dem, der war damals, ich glaube sogar eine Zeit lang Mitglied bei uns. Auf jeden Fall war er häufiger zu Gast im Club und ja, andere Namen sind Heinicke, Pfeiffer, die damals internationale Meister waren und auch in der Olympiamannschaft gespielt haben. Also das waren so die Leute, die damals führend im Club waren, der ja auch 1956 und 58 deutscher Meister war, Mannschaftsmeister. Seitdem haben wir das nie wieder geschafft. Also zu Amateurzeiten waren wir auch tatsächlich mal deutscher Mannschaftsmeister.
Und natürlich auch in der Quarantäneliga auf Leeds, da sei er das auch geworden. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Du hast ja auch 3 Kinder, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast du deine Schachleidenschaft auch vererbt?
Also die Leidenschaft vielleicht auf die älteste Tochter, auf Eva Maria, die ja auch Frauenbundesliga gespielt hat, inzwischen nicht mehr. Inzwischen unterstützt sie mich sehr. Also das ist eine der wichtigsten inoffiziellen Mitarbeiterinnen des Clubs. Sie sorgt wesentlich auch mit Andi Albers zum Beispiel, der jetzt noch die Frauenbundesliga führt, für unser Online-Angebot. Sie war auch eine Zeit lang zusammen mit mir Teamchefin unserer ersten Mannschaft. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, als ich noch mühelos reisen konnte. Unser größter Erfolg war damals der 2. Platz, ich glaube 2007 oder so, ich weiß es gar nicht genau. In Baden-Baden haben wir 4-4 gespielt und waren dann 2. vor der SG Ports, die es damals noch gab. Also das war ein sensationelles Ergebnis. Normalerweise sind wir als Team in der Bundesliga halt nicht so stark, weil wir nicht die finanziellen Mittel haben im Club.
Okay. Ja, dann gehen wir doch mal in das Schulschach. Also das sind ja deine Anfänge, das hast du ja gesagt. Und ja, bei den Bildern, die du mir im Vorfeld geschickt hast für das Episodencover, da ist auch eins dabei von so einem alten Kleinbus mit der Aufschrift Die Schachelschweine. Ich glaube, das hat auch irgendwie mit einer Schulschachgruppe zu tun. Erzähl doch mal, was es mit diesem Bus und mit diesen Schachelschweinen auf sich hat.
Ja, das ist ein schönes und wichtiges und zugleich auch trauriges Kapitel des Hamburger Schachclubs und meiner eigenen Schachgeschichte, wenn man so will. Also die Schachelschweine, das war zunächst einmal der Name unserer Jugendschachzeitung im Club. Wir hatten also im Club eine sehr starke Jugend, die im Wesentlichen aus der Hanne-Hertz-Schule stammte, also aus meiner Schule. Und da hatte ich vor dem Abitur angefangen, etwas aufzubauen. Und diese Gruppe hat dann praktisch den Namen gegeben, beziehungsweise ich habe also in Anlehnung an die Berliner Stachelschweine, ich komme ja aus der Mark Brandenburg, diesen Namen erfunden damals. Und wir haben also 2-3 Jahre lang eine sehr schöne Zeitung gehabt, also die Schachelschweine. Und diesen Namen hat dann später die SG Heinrich Hertz und Uhlendorf Barmbek. Das ist eine Schulschachgruppe aus der Heinrich-Hertz-Schule und aus dem Gymnasium Uhlendorf Barmbek. Denn das war die zweite Schule, in der ich damals angefangen habe. Als ich mein Studium beendet hatte und im Referendariat war, hatte ich etwas mehr Zeit. Und dann habe ich also dort eben eine Schulschachgruppe auch aufgezogen. Und die haben lange Jahre gemeinsam gespielt, Heinrich Hertz und Uhlendorf Barmbek. Und in dieser Zeit auch habe ich für die Jugendarbeit im Club eben mir ein zweites Auto gekauft. Und das war dieser VW-Bus. Und einer meiner Freunde, später dann Vorsitzender der SGHUB und auch übrigens, ich glaube, nationaler Spielleiter der deutschen Schachjugend, Hans-Joachim Müller, der hieß bei uns Geheimi. Geheimi hat dann diese Zeichnung entworfen, Caissus auf dem Schachelschwein reitend, mit dem Schwert. Mit Caissus hatten wir auf einer unserer vielen Reisen in Dänemark entdeckt. Das ist so ein Wikinger mit rotem Bart. Den haben wir dort in Kopenhagen in einem Schaufenster mit Mode erbettelt. Und mit dem sind wir dann auch durch Deutschland gezogen. Also in allen möglichen Städten haben wir Rallyes gemacht. Also wir nannten das damals Stadtgeländespiele. Und aus dieser Zeit stammt dieser Bus, der dann also viele Jahre durch Deutschland und ja auch durch Europa gefahren ist. Wir waren in Skandinavien insbesondere und mehrfach. Und ja, solange er gehalten hat, war das eben unser Bus. Mhm. Schade, dass wir uns später, haben wir nochmal einen gehabt in HSV-Zeiten. Aber auf die Dauer konnten wir uns eben keinen leisten. Tolle Sache, wenn man mit einer Achtermannschaft eben auf diese Weise verreisen kann.
Ja. Ja, und das Bild ist auf jeden Fall auch eine schöne Erinnerung.
Ja.
Stichwort Schulschach und Hamburg, da muss man natürlich dieses berühmte Turnier nennen, rechtes gegen linkes Alsterufer. Ich habe gelesen, das ist inzwischen das größte eintägige Schachturnier der Welt. Hast du da auch deine Finger im Spiel in der Organisation? Erzähl doch mal was über dieses Turnier.
Ja, also ich habe eine Zeit lang, als ich Vorsitzender des Schachjugendbundes war, auch dieses Turnier organisiert mit dem Vorstand und mit einem großen Team. Wir haben es damals zum ersten Mal übrigens auch natürlich ohne jeden Sponsor in einer Halle gemacht zum ersten Mal. Mhm. Und die haben wir dann selber noch vollgestellt. Also das war eine fürchterliche Arbeit. Und einmalig. Und später wurde dieses Turnier dann von der Stadt deutlich unterstützt. Und es hatte auch mehrere Sponsoren. Aber daran habe ich keinen großen Anteil mehr. Ich bin sogar eher verantwortlich dafür, dass es mal eine Pause gegeben hat von 2 oder 3 oder sogar 4 Jahren, bevor dann wieder aktive Leute, also wenn ich mich recht entsinne, war das Gerd Blankenburg, auch Referent für Schulschach in der deutschen Schachjugend als mein Nachfolger, das wieder angefangen hat. Ich habe auch mal in späteren Jahren den einen oder anderen Sponsor beschafft für dieses Turnier, aber im Wesentlichen ist das die Leistung anderer gewesen. Ich hatte mit diesem Turnier immer Schwierigkeiten, weil es ist ein großes Fest und für viele ist das Schach schlechthin. Oh, ich habe früher als Kind im Alsterufer-Turnier gespielt und dann glaubten sie, sie hätten Schach gespielt. In Wirklichkeit ist das ja ein großes Glücksspiel und eben ein Fest und nicht wirklich ein Turnier. Die Pokalsieger werden durch Los entschieden, alle 8-0-Sieger kommen in einen Topf, wenn sie auf der richtigen, siegreichen Alsterufer-Seite gesessen haben. Und dann zieht jemand das Los des Pokalsiegers. Manchmal trifft es auch die Richtigen, aber keineswegs immer. Und gut, das ist motivierend, das macht den Kindern viel Spaß. Und inzwischen ist das ein ganz großes Event, das Björn Lang-Venus veranstaltet. Das ist der Vorsitzende der Schachelschweine und übrigens ganz herausragender Schulleiter von der Stadtteilschule Alter Teichweg und von der Eliteschule des deutschen Sports dort. Eine herausragende Schule und ein ja ungeheuer engagierter, einfallsreicher Schulleiter, der ja auch fürs Schach sehr viel getan hat. Ne? Hm. Er ist Kinder von Fritz und Fertig.
Und er hat auch ein Pixi-Buch herausgegeben, also an alle Eltern von jungen Kindern. Es gibt auch genau. Pixi-Bücher oder es gibt ein Pixi-Buch zum Thema Schach. Das kann ich an der Stelle empfehlen.
Das war immer sein Traum, mal ein Pixi-Buch zu machen. Und diese Gelegenheit hat sich tatsächlich ergeben. Gemeinsam mit einem Illustrator macht er das. Und das ist eine wunderschöne Sache geworden.
Für deine Tätigkeiten und dein Engagement in Bezug auf das Schulschach und das Jugendschach hast du ja auch 2005 sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Es gibt da auf Chessbase ein Video von der Verleihung. Aber das war ja schon so ein bisschen eine kuriose Situation, weil die Senatorin, die dir den Preis verliehen hat, auf die warst du ja eigentlich ein bisschen sauer in dem Moment, habe ich zumindest gelesen. Wie war denn das genau?
Ja, es ging darum, dass dieses Gymnasium Ulm aus Barmbek, in dem auch Björn Lengvenos eben zu Hause war als Schüler, und der Schulleiter war ein Freund von mir, dass dieses Gymnasium Ulm aus Barmbek geschlossen werden sollte. Und auch geschlossen worden ist. Insofern, ja, ob dafür nun diese Landesschulrätin verantwortlich war oder die Schulsenatorin oder eben ganz andere, das ist natürlich eine ökonomische Geschichte. Die wollten halt eine Schule in guter Lage schließen, um Geld zu machen, um Wohnungen zu verkaufen. Und da hat es halt das Gymnasium Ulm aus Barmbek erwischt, also eine ja, der auch damals besten Schulen. Und das war natürlich für die Schachgemeinschaft dort ein Drama, eine Tragödie und ein Jammer. Und die waren es auch, die bis zuletzt dagegen gekämpft haben, gegen diese Schließung. Und daran habe ich mich natürlich beteiligt. Also, soweit ich konnte, Herrgott, das war natürlich mehr oder weniger scherzhaft, dass ich also der Senatorin damals gesagt habe, oder der Landesschulrätin, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Rolle sie spielte, gerne mein Bundesverdienstkreuz gegen die Existenz dieser Schule. Aber nein, die Schule ist geschlossen und feiert immer noch mal wieder in der alten Besetzung. Die meisten guten Lehrer, die daraus entstanden sind, finden sich inzwischen am alten Teichweg bei Björn Lengvenos.
Ja, okay. Und du hast das Bundesverdienstkreuz auch behalten dann.
Ja, klar.
Zur Rolle des Schulschachs habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich vor kurzem eine Mitgliederstatistik des Deutschen Schachbundes nach Altersstufen gesehen. Und da sieht man, dass eigentlich ziemlich viele Kinder Mitglied im Schachbund sind. Aber die Altersstufen 20 bis 40, die brechen völlig weg. Das heißt, wer seinen Schulabschluss gemacht hat, sein Abi, der hört auf mit dem Verein Schach. Müsste man nicht viel mehr an die Unis gehen oder an die Ausbildungsbetriebe statt an die Schulen?
Ja, das sind gute Felder, die du da nennst. Das Unischach ist in Deutschland nicht sehr stark. Ist immer eine Frage der Kapazität. Was kann man eigentlich tun? Übrigens, Abgänge gibt es sogar schon im Jugendalter. Die gibt es überall, allgemein im Sport. Das gilt insbesondere auch für Mädchen, aber auch für Jungen. Also man fängt an, spielt begeistert Schach in der Grundschule und schon das Gymnasium, 5., 6. Klasse, ist für manche Kinder eine Krise, in der sie unter Umständen kürzer treten und dann schließlich aufhören. Also das ist immer ein Problem. Wir haben also jetzt zum Beispiel im Club auch ungefähr 300 oder 350 Kinder und Jugendliche, ich weiß gar nicht genau wie viel, und die stammen im Wesentlichen aus den Schulen. Mhm. Und sie betreten auch den Club gar nicht. Sie werden in den Schulen von uns unterrichtet und trainiert. Aber die bleiben nicht lange. Es gibt eine gewisse Fluktuation. Und schon Jugendliche zu halten, über dieses 15., 16. Jahr, wenn sie nicht wirklich gute Spieler geworden sind oder andere Aufgaben für sich entdecken im Schach, dann ist es schwer, dann machen die was anderes. Und das gilt natürlich auch für die Studenten. Wer hart studiert, der wird nicht Schach spielen. Also ich kann es zum Beispiel, die Frage war ja immer, Luis Engel, wird er Weltmeister oder nicht? Wir haben so einen Blog, Felix Meissner, der seine lange Zeit sein Trainer hat, einen Blog begründet, Luis wird Weltmeister. Ja, er will vielleicht auch nochmal Weltmeister werden, vielleicht U18, da wird er nochmal einen Versuch machen. Aber er spielt zum Beispiel jetzt die deutsche U18-Meisterschaft nicht mit, weil er sein Studium begonnen hat. Und die Law School, die Law Bucerius School in Hamburg, die ja für Juristen das Institut ist, ist so anspruchsvoll und fängt gerade während dieser deutschen Meisterschaft große Sachen an, dass er darauf verzichten muss. Also es gibt Leute, die gehen in dieser Zeit und einige von denen kommen wieder. Ich bin häufiger dabei, verlorene Söhne wieder einzusammeln, die dann nach langer, langer Zeit wieder Mitglied werden.
Ja, also das ist auch an die Vereine da draußen ein Hinweis, ne, wer eine Jugendgruppe gegründet hat und dann die Jugendlichen verloren hat, versucht die irgendwann wieder einzufangen, wenn sie vielleicht wieder für den Beruf wieder nach Hause ziehen und bewahrt die alten Mitgliederlisten auf und ja, ruft die an und holt diese verlorenen Söhne wieder heim.
Ja, also Betriebsschach ist eine ganz schwierige Sache. Da gibt es ja Öffnung der Betriebe auch für Spieler, die dem Betrieb gar nicht angehören. Inzwischen in Hamburg jedenfalls ist das so. Da gibt es überhaupt gar keine Nachwuchsarbeit. Also da ist auch die Chance sehr gering, glaube ich, in Betrieben wirklich was zu machen. Im Gewerkschaftsbereich zum Beispiel mit den Lehrlingen. Also die Chancen sind schon größer in den Schulen, im Gymnasium oder auch in anderen Schulen. Und da wird auch gearbeitet. Aber ich denke, dass also auch in den Schulen das immer schwieriger wird. Die ganze Schulschachszene, die es in Hamburg mal gegeben hat, mit regelmäßigen und harten Meisterschaften, die ist zusammengeschrumpft in Schnellturniere, die man dann an einem Tag noch machen kann.
Ja, alles verdichtet. Aber lass uns doch mal über den HSK sprechen. Das ist ja für dich der Herzensclub sozusagen. Der hat aber schon eine sehr, sehr lange Geschichte, wurde 1830 gegründet und ist damit der zweitälteste Verein in Deutschland hinter der Berliner Schachgesellschaft von 1827 und auch, glaube ich, einer der größten oder der größte sogar. Wie viele Mitglieder habt ihr?
Also wir haben im Augenblick, ich habe das heute zufällig gerade nachgeguckt, 674. Wir waren schon mal deutlich über 700, 730, 40 oder so. Das ist zurückgegangen in Corona-Zeiten. Und zwar auch, weil in den Schulen keine Arbeit möglich war und es nicht möglich war, Grundschüler, die die Grundschule verlassen hatten und im Gymnasium nicht weiterspielten, durch neue Grundschüler zu ersetzen. Wir fangen das jetzt wieder auf. Jetzt beginnt es wieder. Aber wir haben also 674 Mitglieder und ich meine, damit sind wir mit Abstand der zweitgrößte Verein in Deutschland. Größer ist, es gab so ein bisschen Rivalität, aber scherzhafte, zwischen den Schachzwergen Magdeburg und uns. Im Augenblick, glaube ich, sind die Schachzwerge Magdeburg, das ist ja eine wunderbare Schachstadt. Michael Zeuner leistet dort vorzügliche Arbeit. Diese Schachzwerge sind weiter, die haben also etwas über 700.
Kommen wir nochmal auf die Geschichte des HSK zurück. Was sind denn für dich jetzt die Highlights, ohne jetzt den Podcast sprengen zu wollen, aber was würdest du jetzt zum Beispiel einem Neuling, der neu in den HSK eintritt und sich für die Geschichte interessiert, welche ein, zwei, drei Ereignisse würdest du dem erzählen oder wie würdest du den Verein beschreiben von seiner Historie her?
Also ich mache es mir leichter. Ich schicke den Mitgliedern, die in den Club kommen, den Karl 1/2005. Das war ein Themenheft dieses kulturellen Schachmagazins, das dem Club gewidmet war und der Geschichte des Clubs. Und ja, das schicke ich den Neuen und jedenfalls den Erwachsenen. Die Kinder kriegen Jugendschach, aber die kriegen das und können sich einlesen. Auch einige Eltern tun das. Ja, also die herausragenden Ereignisse für mich subjektiv waren die erste deutsche Jugendmeisterschaft 1951, die der HSK veranstaltet hat. Die hat mich nämlich in den Club gezogen. Da bin ich aufmerksam geworden auf den Club und habe die täglich besucht und war danach dann Mitglied und habe angefangen, eben selber Schach zu spielen, ernsthaft Schach zu spielen. Gelernt hatte ich das schon früher zu Hause in der Mark Brandenburg in Wiesenburg. Da hatte ich also früh ein Schachbuch geschenkt gekriegt, so mit 8 ungefähr, 45, und von einem Onkel, der selber nicht allzu viel sprach. Also ich musste das Buch lesen und das war ausgerechnet der Dufrin Mises, also schwer zu lesen für ein Kind und überhaupt schwer zu durchschauen und didaktisch nicht besonders. Aber ich habe mich da durchgekämpft und habe dann aber keine Gegner gehabt. Und habe dann angefangen, in Wiesenburg, also in meiner Klasse und unter meinen Freunden, mir Gegner zu besorgen, indem ich das Schachspiel verbreitet habe. Ich glaube, so war auch der Anfang im Grunde meiner Lust, Schach zu vermitteln und überhaupt Lust, Lehrer zu werden. Das ist so entstanden. Das war eine gute Zeit. Naja, dann habe ich, als ich nach Hamburg kam, 49 mit 12, lange Zeit gar nichts gemacht, nur ein bisschen mal gespielt mit einem Lehrer während der Ferien oder so. Und da hat mir dann auch einer der Lehrer gesagt, also du musst unbedingt in den Schachclub gehen. Und dann kam die deutsche Meisterschaft. Insofern ist das für mich persönlich ein Highlight, aber auch ein bezeichnendes Element des Clubs. Es gab eben immer schon Jugendarbeit im Club. Und damals war Emil Dehne, der dann später DSB-Präsident wurde, verantwortlich dafür. Der hat sogenannte Klaus-Junge-Lehrgänge veranstaltet in den Hamburger Gymnasien und hat auf diese Weise das Jugendschach in den Club geholt. Nach dem Krieg gab es da keine Jugendlichen, aber die hat er dann geholt. Und in diesem Kreis habe ich mich dann auch bewegt als deutlich Jüngerer. Und es gab zum Beispiel dann beim Jubiläum, 125-jähriges Jubiläum, ein großes Turnier. Das habe ich aber kaum erlebt. Da war ich im Abitur. Und dann habe ich mit der Jugendarbeit angefangen, mit der eigenen. Also, aber später dann, natürlich 1980, das waren 150 Jahre, gab es ein großes Turnier. Und das war dann vielleicht auch der Anfang, Anfangsimpuls für die Bundesliga. Und 2005 war eine große Sache. Und ja, dieses große Open, das wir damals veranstaltet haben und das eigentlich damals regelmäßig dann veranstaltet werden sollte, aber dazu hat dann wieder die Kraft nicht gereicht. Also wir haben es einmal gemacht und dann nicht wieder. Jetzt machen wir kleine Opens zu Ostern und Weihnachten, wenn Corona es erlaubt, aber in diesem Jahr sicher nicht. Und wir haben dann, als wir das Haus eröffneten, 1996, unser erstes Großmeisterturnier in diesem Haus gemacht und EM-Turnier. Und solche Turniere haben wir öfter veranstaltet. Die waren auch deshalb wichtig, um unseren Spitzenspielern, jungen Spitzenspielern, die alle aus unserer Jugendarbeit oder aus einem Nachbarverein stammten, wie Matthias Wahls, Carsten Müller und anderen, die Gelegenheit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Bei uns gab es keine großen Honorare oder gar keine, aber man musste wenigstens Angebot haben. Und deshalb haben wir eben diese Turniere veranstaltet. Mhm. Auf diese Weise haben wir da auch eben eine Reihe von Großmeistern hervorgebracht.
Ja, also ein reges Vereinsleben, was ihr da über die Jahre hinweg hattet. Ich habe mir auch noch zwei Highlights notiert aus den Zeitschriften, die du mir da dankenswerterweise geschickt hast. Einmal die Schacholympiade 1930, aber das war natürlich noch vor deiner Zeit. Aber ein anderes Ereignis fällt in deine Zeit, und zwar ein Simultan 1985 von Garri Kasparov mit der Bundesligamannschaft des HSK.
Ja.
Erinnerst du dich daran? Warst du da dabei? Wie ging das aus?
ich war nicht dabei. 1985 war ich im Begriff, schon wieder zurückzukehren. Aber ich war über meine Töchter damals vor allem dem Jugendschach so verhaftet, dass ich also größere Sachen nicht mitgemacht habe. Ich habe das nicht besucht damals, diese Simultanveranstaltungen. Es war natürlich bemerkenswert, weil das die einzige Niederlage war, die er je erlitten hat in einem Simultan. Der hat ja sonst alle Gegner geschlagen und uns in der Revanche dann auch mit 7-1 oder 6-2, ich weiß gar nicht genau. Damals, in diese Zeit fällt auch die Gründung von Chessbase. Also damals hat er ja wesentliche Impulse auch gegeben für die Begründung von Chessbase, beziehungsweise für die Anreicherung technisch, was für Erfordernisse muss so eine Datenbank erfüllen. Da hat er wesentliche Anregungen gegeben. Und ein Jahr später war er nicht müde vom erfolgreichen WM-Kampf, sondern vorbereitet auf unsere Spiele. Der hatte also dann an einem Nachmittag mit Chessbase sich alle ihre Partien angeguckt und wusste genau, wo er wen nun erwischen kann. Dann wurde es nur 7-1 oder 6-2, ich weiß nicht mehr genau. Aber vorher hatten wir gewonnen. Da saß allerdings auch Murray Chandler auf der falschen Seite, wie er sagte. Der hat also als Großmeister mitgespielt. Der war damals unser Spitzenwart. Es war ein großes Ereignis. Wir haben auch damit immer noch geworben später, die Mannschaft, die den Weltmeister schlug. Ne? Natürlich, klar.
Ja, und das hat sicherlich an seiner an seinem Ehrgeiz genagt, dass er da verloren hat und deswegen auch die Revanche.
Ja, natürlich.
Du hast vorher angesprochen, das Thema eigenes Haus 1996, habt ihr das da bezogen? In der Schellingstraße, habe ich mir sagen lassen. Also so eine Art Clubheim, das seitdem eure Heimat darstellt. Und du hast den Bau auch damals stark vorangetrieben und auch die Mitglieder haben geholfen. Welche Rolle spielt denn dieses Haus für euch? Ist das sozusagen eure Lebensversicherung, eure Heimat? Oder ist es zu romantisch gesprochen?
Nein, das ist schon richtig. Also wenn man in Hamburg Schach spielen will und angewiesen ist auf ein Haus oder eine Spielgelegenheit in der Innenstadt, also zentral, weil man Mitglieder hat, die überall wohnen, auch weit draußen, dann muss man in der Stadt sein. Und es war uns immer schwieriger geworden, Lokale zu finden, die auch bezahlbar waren. Und außerdem hatten wir die dann natürlich immer nur einmal in der Woche oder zweimal bestenfalls. Und insofern gab es schon früh das Projekt, mal ein eigenes Haus zu haben. Das erste Mal hat das ein Freund von mir verwirklicht, Hans Krieger, der dann auch 10 Jahre lang unser Vorsitzender war. Der stammt übrigens auch aus diesen Klaus-Junge-Lehrgängen, die Emil Dehne damals veranstaltet hat. Der Hans Krieger hat ein Haus gekauft in Wandsbek in der Uhlandstraße und hat in diesem Haus 2 Etagen für Wohnungen vermietet. Und die unteren Etagen, also Erdgeschoss und ein schönes Souterrain, das hat er dem Club zur Verfügung gestellt. Und da waren wir 10 Jahre. Und das war schon eine sehr, sehr gute Zeit, wo der Club eben auch wirklich eine Heimat war. Und für viele Jugendliche, die damals sich im Club trafen, das war wie ein Szenetreff. Und das ging dann zu Ende, als wir anfingen, in der Bundesliga spielen zu wollen und eine Fusion mit dem HSV eingegangen sind. Das war ein schwieriges Projekt, das ich aber auch sehr unterstützt habe. Ich war damals sehr inaktiv. In den 70er Jahren habe ich meine Familie gegründet und war beruflich ganz stark engagiert. Aber ich war natürlich bei den Mitgliederversammlungen und habe auch mitgefochten, dass also die Mitgliedschaft sich für den HSV entschied, für diese Fusion. Ich glaube, eine Stimme hat den Ausschlag gegeben. Und wir hatten dann nicht nur darauf gehofft, mit Hilfe des HSV Bundesliga spielen zu können, was wir ja auch getan haben, sondern wir hatten auch gehofft, dass wir dann im HSV auch andere Räume bekämen. Und das hat sich als Irrtum erwiesen. Also wir waren dann zwar eine Abteilung des HSV, übrigens immer der Hamburger Schachclub im HSV. Wir haben niemals unsere juristische Identität aufgegeben. Wir waren keine Abteilung wie die anderen. Das ist uns auch oft zum Vorwurf gemacht worden. Bayern München, Dr. Jellison, ich weiß nicht, ob du den Namen noch kennst, der Bayern München zu einer großen Mannschaft gemacht hat, der hatte mir damals gesagt, ja, ihr müsst, das ist euer Fehler, ihr müsst wirklich ganz zu diesem Verein gehen. Ja, hätten wir das getan, dann wären wir heute nicht mehr in der ersten Liga. Wir haben im HSV 6 Jahre lang sehr gut gelebt. Wir haben also einen Zuschuss gehabt für den Leistungssport über 100.000 D-Mark damals. Damit konnten wir die erste Mannschaft finanzieren, ihre Reisen und auch noch die Jugendarbeit. Als wenn wir damals zu Jugendmeisterschaften fuhren, mussten unsere Eltern und Kinder nichts bezahlen. Inzwischen ist es so, dass die weitgehend die Kosten tragen. Wenn wir mit unseren Mannschaften zur deutschen Meisterschaft fahren, und wir fahren eigentlich zu allen deutschen Meisterschaften, außer bei den Mädchen, sind wir beteiligt. Also das sind 6, 7 Mannschaften. Das geht ins Geld. Und damals kriegten wir das wieder, wenn wir erfolgreich waren vom HSV. Und das ging gut 6 Jahre. Und dann war es vorbei. Weil der HSV unter Dr. Klein, der damals diese Fusion hergestellt hat, das waren ja die erfolgreichsten Jahre des HSV. Felix Magath war damals auch als Spieler und übrigens auch Mitglied bei uns im Club. Als das dann zu Ende war und 1987 der HSV seine 100 Jahre feierte, da begannen im Grunde schon die Verhandlungen über ein Ende dieser Kooperation. Die war auf 10 Jahre geschlossen und hätte 2 Jahre vorher gekündigt werden müssen. Und wir haben dann gekündigt, aber im freundlichen Einvernehmen. Wir haben uns gut verständigt und sind dann wieder der HSK geworden, also der wir immer waren, und haben uns dann alleine durch die Zeit geschlagen. Übrigens mit Hilfe von Dr. Klein und einigen Freunden. Wir hätten die ersten Jahre nicht überlebt in der Bundesliga und auch als Verein nicht, wenn nicht von denen erhebliche Spenden gekommen wären, die uns geholfen haben, ja, weiterhin in der ersten Liga zu spielen schließlich dann aus eigener Kraft wieder eben dieses Haus zu bauen. Das Haus haben wir eben selber geschafft, mit Zuschüssen der Stadt natürlich und des Sportbundes, aber die waren nicht so erheblich. Die Hauptlast ging an uns, an die Mitglieder, und die haben also viel gespendet und selbst viel angepackt. Meine Rolle ist da nicht so groß. Ich verstehe überhaupt nichts von Technik und ich habe allenfalls angetrieben und habe motiviert und geworben und geschrieben darüber und auf diese Weise den einen oder anderen reingezogen. Den Verdienst an dem Hausbau haben ganz andere, insbesondere unser Schatzmeister Reinhard Arndt und Uwe Krönke, um noch einen anderen Namen zu nennen, aber eben auch noch andere, die für dieses Haus sich eingesetzt haben. Und dann haben wir Gott sei Dank es 96 endlich beziehen können. Es war eine schwierige Geschichte. Und dann haben wir, du sagst, eine Lebensversicherung. Es ist natürlich schön, dass wir dieses Haus haben. Wir haben dann also ein großes Clubturnier wieder gehabt. Wir haben jahrelang nur in der Schule gespielt. Das hat uns Kosten gespart, Geld gespart. Das war kostenlos. Aber es kamen nicht allzu viele Mitglieder. Die Clubturniere waren schmal besetzt. Für die Jugendarbeit war es wunderbar, weil wir viel Platz hatten, mehr als heute. Heute bricht das Haus aus allen Nähten. Damals hatten wir viel Platz. Aber ja, die Erwachsenen kamen halt nicht. Und wir hatten ein schlechtes Clubturnier. Dann haben wir dort angefangen, das Clubturnier wieder groß aufzuziehen. Jetzt haben wir ein Clubturnier mit 140 Teilnehmern. Und die auch nicht alle gleichzeitig spielen können, sondern an 3 verschiedenen Tagen. Und damals haben wir das erste GM-Turnier gemacht, das übrigens Matthias Walz gewonnen hat. Und das war wunderschön. Ja, und dieses Haus hilft uns bis heute. Natürlich ist das eine Art Heimat. Immer noch für Jugendliche, die sich dort wohlfühlen, für FSJler, die dort so eine Art von Zuhause finden. Dort kann man viel machen. Wir haben auch dann dort noch eine Schachschule gegründet seit einigen Jahren, die natürlich ohne das Haus gar nicht existieren könnte. So haben wir eben 7 Tage in der Woche ja, Betrieb, der natürlich von vielen Leuten geführt werden muss. Das kann nicht einer allein, das können auch nicht 3 allein, sondern es müssen ganz viele ihre Sache machen, damit es stimmt.
Ja. Jetzt hast du so viele Dinge angesprochen, da habe ich natürlich ein paar Rückfragen dazu. Zum einen hast du einige große Namen erwähnt, die aus der Jugend des HSK hervorgegangen sind. Matthias Wahls, Carsten Müller, ich glaube auch der Jan Gustafsson von Chess24 hat es bei euch gelernt.
Ja.
Wie habt ihr denn das geschafft? Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis für diese hervorragende Jugendarbeit? Also ihr kriegt ja sehr gute Spieler heraus und auch in sehr hoher Zahl, habt ganz viele Titelträger. Zuletzt ist der Jonas Lampert Großmeister geworden. Wie schafft ihr das? Wie macht ihr das?
Naja, zunächst einmal machen das vor allem die Jungs selber. Die sind eben begabt und sie sind auch fleißig. Und das gilt also für Jan Gustafsson ebenso wie für Luis Engel, der vor Jonas mit seiner Hilfe als Trainer zeitweilig für Eröffnungen Großmeister geworden ist. Ganz, ganz schnell, innerhalb eines Jahres hat er die 3 Normen gemacht. Was ist die Bedingung? Die Bedingung ist natürlich, dass sie im Club auch ein gutes Training bekommen. Also Luis Engel zum Beispiel hat mit Carsten Müller gearbeitet. Jan Gustafsson hat damals mit Karen Movsisyan gearbeitet. Das war ein armenischer Großmeister, der auch bei uns übrigens Großmeister geworden ist und der meist vergessen wird, wenn man unsere Titelträger aufzählt. Also das sind natürlich Bedingungen und vor allem, man muss sich wohlfühlen können. Man muss in Jugendmannschaften spielen können, man geht miteinander auf Reisen man musste vor allem auch Bundesliga spielen können. Das ist ein Grund, warum wir in der Bundesliga spielen, dass eben der Nachwuchs eine Perspektive hat. Und auch wenn sie nur zum IM reicht und vielleicht nur zur zweiten Bundesliga. Dort halten wir uns ja auch seit Jahren. Wir sind, glaube ich, ein einziges Mal aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und aus der ersten Bundesliga noch nie. Und wir sind außer Solingen der einzige Dino noch. Und obwohl es manchmal sehr kribbelig war, aber wir haben es dann schließlich immer geschafft. Ich erinnere mich an einen Abstiegskampf, 98, glaube ich. Damals war ich auch noch mitverantwortlich als Mannschaftsführer. Da waren es die jungen Leute, die uns gerettet haben, die in ihren ersten Einsätzen erfolgreich waren. Dirk Sebastian und eben Jan Gustafsson. Die haben dann in den entscheidenden Wettkämpfen die entscheidenden Punkte gemacht. Hm. Das ist, glaube ich, dieses durchgehende Angebot, das Voraussetzungen schafft. Außerdem ist Hamburg natürlich eine große Stadt. Das spielt auch schon eine Rolle. Gelegentlich kommt auch mal ein Student zu uns. Nur es kommt eben niemand, der des Geldes wegen kommt, ausschließlich. Davon haben wir nicht genug.
Ja, also in der guten Umgebung, ne, da gedeihen auch gute Leute. Ich glaube, das ist ein Punkt, der für euch auch ganz besonders gilt.
Ja, wichtig ist, was wir auch immer gemacht haben, dass wir uns, also in der Jugendarbeit auch, wir haben uns um alle gekümmert. Bei uns ist die 32. Mannschaft, Herrgott, sie ist natürlich schwächer und am Ende vielleicht auch nicht so viel wert wie die erste. Aber wir kümmern uns auch um die 32. Mannschaft.
Ja.
Und bei den Frauen um die 5. von den 5, die wir haben. Und nicht nur um die erste. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir entdecken ja auch in der Jugendarbeit nicht nur Talente, sondern die muss man natürlich früh wahrnehmen. Also das ist schon wichtig, dass man also einen Blick hat und die richtigen Leute dann auswählt und sie fördert. Im Augenblick haben wir mehrere Leistungsgruppen, die von guten Trainern unterrichtet werden und auch begleitet werden bei bestimmten Turnieren, bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Und wir achten aber auch immer auf soziale Talente, auf Leute, die andere wahrnehmen und die auch mal bereit sind, eine Aufgabe zu übernehmen. Und dass die Jugend untereinander eben auch sich ein Stück weit organisieren kann. Das ist, glaube ich, ein weiteres Geheimnis, warum der Club, so alt er ist, immer noch jung geblieben ist.
Ja, der Jonathan Karlstedt hat in dem Interview auch gesagt, der war ja auch mal bei euch und hat gesagt, dass der HSK ja manchmal wie so eine große Familie ist, ne? Also das ist euch schon auch wichtig, das Soziale, ne?
Ja, also wir könnten Werder Bremen nur beglückwünschen zu diesem Trainer. Bei uns hätte er das alles gar nicht machen können. Er hat auch bei uns seine Rolle gespielt als Trainer und bei der Entwicklung eines Leistungssportkonzepts. Aber da er Profi ist, hat er bei uns keine Zukunft gehabt. Also ich bin sehr froh, dass er diesen Job bei Werder Bremen bekommen hat und dass die schlau genug waren, ihn auszuwählen. Wir werden sehen. Werder Bremen wird in der Nachwuchsarbeit wachsen. Sehr schnell.
Okay. Ich habe gesehen, dass ihr diesen jungen Inder Nihal Sarin unter Vertrag habt. Der ist ja 16 Jahre jung und gilt als Kandidat, irgendwann mal um die Weltmeisterschaft zu spielen. Wie habt ihr denn diesen dicken Fisch nach Hamburg geangelt?
Naja gut, er ist ja noch gar nicht angekommen bei uns. Also er hat in diesem Jahr nicht gespielt. Und was im nächsten Jahr sein wird, wird sich zeigen. Also ob wir ihn behalten, ob er bleiben will. Also er hat damals einen Verein gesucht, wohl in Deutschland oder in Europa oder in Deutschland wahrscheinlich vor allem. Und der Kontakt kam zustande über Jan Gustafsson. Zu dem wir natürlich nach wie vor Kontakt haben. Er ist auch noch Mitglied bei uns. Seine Frau ist auch bei uns Mitglied. Und der hat damals angefragt. Und ich habe das dann innerhalb von ein, zwei Tagen, kurz vorm Wechselschluss, noch hingebogen, dass wir ihn in die Mannschaft nehmen. Aber wie gesagt, es ist durch Corona nicht zu einem Einsatz gekommen.
Ja, dann kommen wir doch mal zur Bundesliga, wenn wir schon über Werder Bremen auch sprechen. Die sind ja da auch mitvertreten. Die Bundesliga feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und du hast dich da ja auch für die Bundesliga eingesetzt und hast zum Beispiel durchgesetzt, dass die vom Deutschen Schachbund eigenständig wird. Im Jahr 2007 war das, also ein eigenständiger, eingetragener Verein mit dem Ziel, eben die Bundesliga ja besser zu präsentieren. Wie würdest du denn das jetzt heute, 13 Jahre später, einschätzen? Wie ist deine Sicht auf die Bundesliga heute und wurden die Ziele von damals erreicht?
Ja, ich denke, das muss man sehr differenziert betrachten. Also meine Ziele wurden mit Sicherheit nicht alle erreicht. Mein Ziel war zum Beispiel, dass die Bundesliga sich noch deutlicher um die Jugendarbeit kümmert. Also ich wollte im Grunde keine Bundesliga-Mannschaft, die nicht auch sehr gut in der Jugendarbeit ist. Ob sie die Jugendspieler einsetzt oder nicht, aber sie muss die Jugendarbeit leisten. Wie es die SG Ports übrigens immer gemacht hat. Und wie es jetzt auch die USG Baden-Baden macht und Werder Bremen zum Beispiel. Aber das gilt nicht für alle. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich als Ziel gewesen, dass die Bundesliga-Vereine, an die ein Anspruch gestellt wird, eben das deutsche Schach auch unter diesem Aspekt zu repräsentieren, dass sie für eine gute Jugendarbeit sorgen, in ihren eigenen Reihen, was ja immer ausstrahlt. Und ein anderes Ziel war, da habe ich von vornherein gesagt, das ist nicht mehr meine Aufgabe, sondern ich setze die Gründung durch, im DSB. Das war schwierig genug. Es hat auch 2-3 Jahre gedauert, dieser Kampf. Das war mir wichtig, aber ich habe dann gleich gesagt, ich werde dann das abgeben, denn ich werde nicht in der Lage sein, für Marketing zu sorgen. Das ist nicht mein Feld. Wir haben im Club ja immer nur aus eigener Kraft gelebt und das hätte ich also für die Liga insgesamt auch nicht geschafft. Und die Liga insgesamt hat es ja auch bis heute nicht geschafft. Sie hat einige Ziele verwirklicht. Sie hat jetzt eine zentrale Endrunde, die bisher in Berlin, zuletzt eben immer in Berlin stattgefunden hat, auch vorher mal in Mülheim, wenn ich mich recht entsinne, und in Hockenheim. Und jetzt also ist Berlin der Standort. Da Das ist eine wunderbare Veranstaltung, die auch die Frauen inzwischen einschließt. Aber es ist ja keine Vermarktung in dem Sinne, dass nun die Liga insgesamt von solcher Veranstaltung profitiert. Zwar beteiligt sich, glaube ich, Grenke und auch ein anderer Sponsor des DSB an diesen großen Veranstaltungen. Und es gibt auch Vereine, durch die Größe dieser Bundesliga und durch ihre Ausstrahlung natürlich Möglichkeiten haben, in ihrer Region Sponsoren zu finden. Insofern verfügt die Bundesliga und ihre Vereine heute doch über deutlich mehr Geld als vor ihrer Selbstständigkeit. Insofern ist das auch ein Schritt voran gewesen. Aber der andere Schritt, Stärkung der Jugendarbeit, fehlt noch. Und einen Sponsor für die Liga insgesamt gibt es auch noch nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, dass diese Gründung doch wichtig war, weil der Verein nun selbst und schnellere Entscheidungen treffen kann. Es bleibt immer noch schwierig. Die Entscheidungen sind immer noch langsam. Im DSB war es noch langsamer, weil auch die Vereine sich natürlich einigen müssen mit Mitgliederversammlungen. Aber es ist doch schneller als früher. Also ich bin nach wie vor der Meinung, das ist in Ordnung. Das Modell sollte weiterentwickelt werden. Man sollte auch darüber nachdenken, wie man noch mehr deutsche Spieler hineinbringt in die Mannschaften. Allerdings muss man sagen, es gibt ja schon viele junge deutsche Spieler, die inzwischen in dieser Liga Normen machen und die Chance haben, gegen Weltklasse-Spieler anzutreten. Die hätten sie nicht, wenn wir noch nicht eine eigene Liga wären. Also stehe ich nach wie vor zu dieser Gründung, die damals übrigens auch im Widerstand gegen andere Pläne geschah und natürlich mit großen Vorbehalten des DSB belastet war, also der Landesverbände belastet war. Die wollten das natürlich im Grunde nicht und haben das 2-3 Jahre lang habe ich da kämpfen müssen, fast mit dem Messer zum Teil, um das zu erreichen. Aber wir haben es dann geschafft.
Okay, also strukturell gut aufgestellt, aber inhaltlich immer noch jede Menge zu tun.
Ja, natürlich. Ja. Also, man kann nirgendwo still sein. Wenn man glaubt, man habe irgendetwas erreicht, zerfließt es sofort unter den Händen. Es muss weitergehen. Das ist auch das Prinzip der deutschen Schachjugend. Damals, ich glaube, die Gründung der deutschen Schachjugend war noch wichtiger. Da haben wir das Hamburger Modell übertragen. Wir hatten in Hamburg den Schachjugendbund gegründet als erste Jugendorganisation in einem Schachverband. Das haben wir in Hamburg gemacht, weil der Hamburger Schachverband nicht mal Mitglied des Sportbundes war. Der Sportbund damals sagte, ja, Schach könne man auch mit 4 Prothesen spielen. Da war der Behindertensport noch nicht entdeckt. Also Schach wurde nicht anerkannt. Daraufhin haben wir uns mit der Sportjugend zusammengetan. Und die haben uns im Jugendring in ihre Fraktion gewissermaßen aufgenommen und haben uns viel Hilfe geleistet bei der Entwicklung eben unserer Satzung. Und dann ist auf diese Weise der Hamburger Schachverband auch in den Hamburger Sportbund gekommen. Und wir haben dann schließlich nach 10 Jahren ungefähr eben dieses Modell auf die deutsche Schachjugend, also auf den DSB übertragen. Und auch dort gab es Widerstand. Staat im Staate. Wir hatten vorher mit Emil Dehne einen Präsidenten, der offen für Jugendarbeit war und der uns alles ermöglicht hat, was er schaffen konnte. In seiner Zeit noch bin ich Referent für Schulschach geworden, als Präsidiumsmitglied im DSB. Da waren wir zu zweit, Ernst-Robert Kadesreuter, der war damals Jugendwart, aus Helmbrechts, ich glaube in Franken, und ich, wir konnten dann gemeinsam in diesem Kreis kämpfen für die deutsche Schachjugend und haben dann in den Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, überall Mitstreiter gefunden und haben dann 2 Jahre gebraucht, um tatsächlich diese deutsche Schachjugend zu gründen in Freiburg. Und dann auch da bin ich dann sehr bald ausgeschieden, weil dann mein Familienjahr kam, in dem ich halt also meine Familie gegründet habe. Aber ich habe eine Zeit lang dort mitgemacht, eben als zweiter Vorsitzender und habe auch übrigens das erste Jugendschach als Beilage zu den deutschen Schachblättern herausgegeben damals und selber geschrieben. Und daraus ist dann ungeheuer viel geworden. Und das war mir auch klar, dass man die Jugendarbeit nur entwickeln kann, wenn man ganz viele Jugendliche und junge Leute hineinnimmt in die Verantwortung. Und das ging nicht in dieser großen DSB-Struktur mit einem Mitglied.
Ja, werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt. Eine Frage zur Frauenbundesliga habe ich noch. Da mischt ja der HSK auch mit und ist sogar Gründungsmitglied, wenn ich richtig informiert bin. Da gab es vor kurzem so einen offenen Brief, dass es Wettbewerbsverzerrung sei, weil einige Vereine es sich leisten könnten, ganz viele ausländische Spielerinnen zu verpflichten und die würden sich dann auch gar nicht richtig mit den jeweiligen Vereinen identifizieren. Und dann hat sich der Andreas Albers von euch zu Wort gemeldet und gesagt, dass es eben gar nicht von der Nationalität abhängt. So, wie siehst du diese Diskussion? Tut sie der Frauenbundesliga gut oder ist es eher ein Eigentor der Bundesliga-Vertreter gewesen? Oder eigentlich kam die Diskussion ja von außen.
Ja, oder sie kam aus Vereinen, die also weniger finanzstark sind als andere. Ich bin völlig der Ansicht von Andi Albers an dieser Stelle. Obwohl ich ja denke, dass es schon schön wäre, wenn mehr deutsche Spielerinnen und deutsche Spieler, ich wiederhole es nochmal, noch mehr in der Bundesliga spielen könnten. Aber die internationale Klasse, die diese Ligen haben, ist auch sehr, sehr wichtig. Und es ist natürlich auch wunderbar, wenn es denn einer solchen Mannschaft wie auch unserer Frauenliga gelingt, fast deutscher Meister zu werden. Wir hätten es im letzten Jahr schaffen können. Wir haben es schließlich selber verspielt. Aber wir haben auch in diesem Jahr, glaube ich, gegen Baden-Baden gewonnen. Das ist sensationell. Und das sind große Erfolge, die dann entstehen und die ja weitertragen. Nein. Also ich denke, die Frauenbundesliga ist genauso wie die Bundesliga auf einem richtigen Weg. Man muss immer schauen, was gibt es an Veränderungsmöglichkeiten, was kann man nach draußen tun, wie kann man die Berichterstattung verbessern. Das habe ich damals versucht noch einzurichten, dass die Liga eben ihre eigene Website bekommt. Die hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich habe das damals am Anfang mit Stefan Löffler gemacht, der dem DSB oft zu kritisch war, aber für uns gute Arbeit geleistet hat. Und dann macht es heute zu Leides. Also ich bin zufrieden mit dieser Entwicklung. Diese beiden Ligen, die Frauen sind ja noch unter dem Dach des DSB, machen ihre Sache auch gut.
Lass uns mal auf die aktuelle Situation eingehen. Also das Vereinsleben startet so langsam wieder, aber man muss ja vorsichtig sein, was mit Corona ist. Und Online-Schach hat auf jeden Fall eine große Bedeutung. Du hast ja ganz am Anfang schon erzählt, wie ihr euch da beteiligt an diesen Online-Ligen. Wie ist es denn bei dir persönlich? Spielst du selber auch online oder hast du keine Lust auf die Betrüger, die sich da teils im Netz tummeln?
Ich habe einfach keine Zeit. Also ich verfolge Beispiel die Quarantäne-Bundesliga. Ich verfolge die und schaue, was unsere Jungs und unsere Mädchen in diesem Turnier machen. Und wenn ich irgendwie Zeit habe, schreibe ich auch darüber. Aber selbst spielen tue ich nicht. Also ich spiele auch selbst kaum noch in Mannschaften. Ich bin zwar aufgestellt, aber ich spiele immer nur dann, wenn wieder erwarten plötzlich jemand fehlt. Und ich spiele auch nicht mehr in einer Liga, in der ich spielen könnte, sondern ich spiele meist in der jüngsten Mannschaft, bei den jüngsten, also in der Kreisliga, in der Kreisklasse sogar, und bin dann da an eins gemeldet oder an zwei, aber spiele also, wie gesagt, eine Partie in der Saison oder so. Also ich spiele kaum noch. Okay. Und ich spiele, wenn ich im Club bin und Menschen kennenlerne, die dort Mitglied werden wollen und sich den Club angucken und ich sie begrüße, dann gibt es ein paar freie Partien und die dann meistens in Lehrstunden übergehen, mit Kindern oder eben auch mit Erwachsenen auch. Das ist das, was mir an eigenem Schachspiel noch übrig bleibt, ein bisschen Analyse, aber spielen tue ich praktisch nicht mehr. Und das ist eigentlich schon lange so. Also ich habe ja angedeutet, dass ich also schon sehr früh aufgehört habe mit eigenem Ehrgeiz und eigenem Turnierspiel, sondern immer in Mannschaften gespielt habe und ja, versucht habe, die zu entwickeln. Das ist nach wie vor mein Job.
Es gab vor 4 Wochen oder am 24.8. genau eine traurige Meldung, und zwar ist Wolfgang Uhlmann verstorben. Ja, einer der besten Spieler, die Deutschland je hatte, Großmeister aus der DDR. Ja. War er dir persönlich bekannt?
Ja, ich kannte ihn. Ich habe ihn gelegentlich getroffen in Dresden oder auch in Hamburg. Er war mit Carsten Müller ja auch befreundet. Aber es hat nie intensive Gespräche zwischen uns gegeben.
Okay. Ja, ich hatte ihn noch versucht, im Vorfeld für ein Interview anzufragen, aber da hat er mir schon aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, was sehr schade ist, weil er ja tolle Erlebnisse hatte, mit Che Guevara Schach gespielt und so weiter. Aber ja, ich wollte einfach mal fragen, ob du ihn kanntest. Entlassen kann ich dich natürlich auch nicht, ohne dich zu der zentralen Frage aller Podcast-Hörer gefragt zu haben, nämlich, wie verbessert man sich im Schach? Du hast ja in all den Jahren auch viele junge Spieler ans Schach rangeführt und trainiert. Hast du ja die Weisheit gefunden oder das Geheimnis der Verbesserung?
Nein, also ich denke, es gibt sehr unterschiedliche Wege. Aber die Regel ist, dass man fleißig sein muss. Also Talent alleine genügt nicht. Es ist natürlich eine Voraussetzung, um wirklich stark zu werden. Aber dann muss man sehr fleißig sein und man muss viel, viel spielen und noch mehr sich mit dem eigenen Spiel analytisch beschäftigen, jetzt reflektieren. Man muss die großen Klassiker lesen, Bücher studieren. Ich glaube, das hat sich auch nicht verändert, seitdem man vor allem online Schach lernt. Also online mit Videos. Und da gibt es ein ungeheures Lehr- und Lernmaterial, das heute die jungen Leute sehr viel schneller aufnehmen. Also ich kannte Hübner schon, als er noch ein kleiner Junge war. Da haben wir auf einer Westdeutschlandreise mal in Köln gespielt, an 8 Brettern mit der Jugendmannschaft. Wir waren mit über 20 unterwegs, aber die Kölner wollten nur 8 spielen. Sie wussten noch warum. Die waren nämlich bombenstark. Und Hübner saß, glaube ich, dort am 5. oder 6. Brett und schlug dann einen unserer 15-, 16-Jährigen in großem Stil. Und ich habe eben dann meinem Jungen dann Vorwürfe gemacht. Wie kannst du da gegen den kleinen Kerl in dieser Weise eingehen? Mir war nicht klar, um wen es da geht. Und der Hübner hat eben, glaube ich, damals vor allem blitzend Schach spielen gelernt. Das ist auch nach wie vor ein wichtiges Mittel. Also Kinder lernen eben durch Blitzen. Aber sie müssen eben auch lernen, ja, irgendwann mal nachzudenken und Zeit zu nehmen ihre eigenen Partien zu reflektieren. Und das muss in der richtigen Dosierung geschehen und es muss sicher, denke ich auch, vernünftig angeleitet werden. Insofern ist es ein ungeheurer Gewinn für das deutsche Schach, dass Jusupov jetzt seine Trainerqualitäten zur Verfügung stellt und übrigens auch seine Frau Nadja. Es gibt wirklich hervorragende Trainer in Deutschland, die einen großen Anteil haben daran, dass sich die Kinder so entwickeln. Auch bei uns im Club übrigens ist verglichen mit den 60er Jahren, als ich das alles machte, vergleichsweise einer, der nie Trainer war, sondern alles nur sich selbst angeeignet hatte und eigenes Material damals erarbeitet hat, gibt es inzwischen so reichhaltiges Material und so großartige Trainer, das wirkt sich auch bei unserer Jugendarbeit aus. Wir haben im letzten Jahr 3 deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaften gewonnen. Einmal sind wir Vizemeister geworden, einmal Bronze. Als Verein wohlgemerkt, nicht als Landesverband. Und das geht zurück auf diese regelmäßige, intensive Arbeit und auch die Bestätigung durch Erfolge. Das muss in Hand gehen.
Ich scroll gerade noch so ein bisschen, ob ich noch Fragen habe, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen besprochen. Also dein persönliches Engagement ist auf jeden Fall rausgekommen und auch der HSK Da haben wir ein schönes Bild gewonnen. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwie was vergessen, irgendwelche wichtigen Themen oder Dinge, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich denke, im Wesentlichen haben wir darüber geredet. Also im Club, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Mitglieder nicht nur aufnehmen, sondern ihnen einen freundlichen Begrüßungsbrief schreiben. Jeder bekommt einen solchen Brief und nicht einen Schemabrief, immer denselben, sondern tatsächlich, soweit es möglich ist, individuell. Hinweise zu dem, was er machen kann, Hinweise auch zu den Erwartungen, und das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, um die Mitglieder auch zu binden und zu halten. Früher hatten wir eine sehr schöne Zeitung, Aktuell. In dieser Zeitung gab es eben eine Rubrik: Wir begrüßen neue Mitglieder und verabschieden alte Mitglieder, die uns verlassen. Das war die Rubrik, die sehr gerne gelesen wurde, auch übrigens von Eltern. Und leider haben wir diese Zeitung nicht mehr. Das schafft heute offenbar keiner mehr, so eine Zeitung zu machen. Das ist natürlich viel Arbeit, und eigentlich geht es im Internet ja alles viel schneller. Aber sowas in der Hand zu haben, ist schon eine tolle Sache. Ja, aber das ist also ein wichtiges Mittel. Das kann man ja nur allen sagen. Gens unasu muss man ernst nehmen. Man muss ja miteinander freundlich sein.
Ja, Gens unasu muss, das ist das Motto der FIDE. Aber das finde ich eine schöne Idee, auch für andere Vereine und für die Zuhörer, die hier in Vereinen spielen, dass man so eine Art Begrüßungsbrief schreibt für neue Mitglieder. Also ich finde das eine schöne Sache. Da haben wir auf jeden Fall schon was mitgenommen. Ja, Christian, ich glaube, wir haben die Zeit leider schon erreicht. Wir könnten noch lange reden, und ich könnte noch viele Geschichten könnte ich noch zuhören. Aber ja, ich glaube, wir haben rausgehört, du lebst und atmest Schach, und ich habe da auch wirklich großen Respekt vor deinem Lebenswerk, muss man ja schon sagen. Und es ist immer schön, mit Leuten zu sprechen, die nicht nur einfach viel und gut Schach spielen, sondern die auch viel für das Schach getan haben. Und bei dir spürt man auch raus, dass es kein Opfer war, sondern dass eben du auch Dinge gern gemacht hast und mit Herzblut gemacht hast und auch was zurückbekommen hast. Und das ist auch schön.
Leider eben dann auch manche Dinge, die man nicht so gern tut. Also Kernarbeit, die auch geschehen muss. Ne? Also ja. Das ist leider nötig. Also man kann nicht nur die schönen Dinge nehmen, man muss eben auch richtige Arbeit mitleisten. Und viele Leute anrufen, um etwas zu klären, damit die Mannschaft wirklich dann steht. Das muss auch sein. Also nicht alles erfüllt mich mit Begeisterung. Aber letztlich ist es eben doch dann sehr, sehr schön, mit den Mitgliedern zusammen eben eine gemeinsame Institution geschaffen zu haben, die lebt. Also ich bin eigentlich Hamburger erst, seitdem ich im Club bin.
Ja, ach, das ist doch ein schönes Zitat, ja. Ja, also klar, es ist nicht immer alles, macht nicht immer alles Spaß, aber wenn man dann die Ergebnisse sieht und auch die, ich glaube, die Menschen im HSV, die blicken zu dir auf und die sind ja auch sehr dankbar für das, was du geleistet hast. Und
nicht im HSV.
Entschuldigung, im HSK. Das habe ich nur gesagt.
Ja, das hat uns lange Zeit angehangen, dass wir also immer der HSV seien. Aber wir waren immer der HSK im HSV.
Okay, ja, sorry für diesen Versprecher. Das liegt daran, dass ich gern auch mal Fußball gucke.
Ja, das tun wir auch, klar.
Okay. Ja, Christian, vielen Dank.
Ich danke dir, Michael. Ja,
an die Zuhörer, das war die 40. Episode von Schachgeflüster Podcast. Und ja, Christian, dir alles Gute und beste Gesundheit weiterhin. Mach's gut und ja, tschüss.
Ja, und tschüss auch dir und alles Gute für deine Frau nochmal.
Ja, liebe Zuhörer, das war das Interview mit Christian Zickelbein. Übrigens, meine Frau hat nur eine Erkältung, also kein Grund zur Sorge. Ihr könnt mir gerne noch eine Info geben, wie euch die drei Neuerungen, die ich am Anfang der Sendung vorgestellt habe, wie euch die gefallen haben und was ich vielleicht noch verbessern kann. Ja, jetzt kommt das Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es eine Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr von der Schacharena. Viele Grüße an der Stelle und Dankeschön an den Webmaster und Seiteninhaber Stefan Hammer, den ihr ja auch schon in der Episode mit den Machern der Schacharena kennengelernt habt. Mit der Premium-Mitgliedschaft sind einige Vorteile verbunden, zum Beispiel könnt ihr eventuell Züge machen, also voreingestellte Gegenzüge. Ihr könnt die Farbe des Schachbrettes und die Form eurer Figuren ändern. Und das Beste ist meines Erachtens die Vollanalyse, das heißt, ihr könnt eure Partie direkt mit Stockfish analysieren. Um diese Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr zu gewinnen, müsst ihr dazu eine Frage richtig beantworten und die Antwort bitte an schachgeflüster@gmail.com schicken. Aus allen richtigen Antworten wird dann der Gewinner ausgelost. Die Frage lautet: Wie viele Mitglieder hat der Hamburger Schachclub? Nochmal, wie viele Mitglieder hat der Hamburger Schachclub, also gemeint ist gemäß den Angaben von Christian Zickelbein in diesem Interview? Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Euer Michael.